Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav Maga in Gelsenkirchen.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Heute mit jemandem, der uns das Kali, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kali, näher bringen kann. Und zwar ist mein heutiger Gast Instructor für Innosanto Kali. Und in Fachkreisen nennt man das, Achtung, langer Titel, was er macht, Senior Associate Instructor Innosanto Lacoste Kali unter Guru Dan Innosanto. Heftige Visitenkarte, der Herr. Kali gehört zu den FMA, also zu den Filipino Martial Arts. Ich persönlich, ich habe ihm gerade auch schon im Vorgespräch gesagt, kenne mich da jetzt nicht so gut aus, was Sachen Kali angeht. Deshalb habe ich ihn eingeladen, dass er heute so ein bisschen über Kali, über seinen Weg so ein bisschen spricht. Viele dürften ihn kennen. Zu seinen Lehrern, ich habe es mir jetzt mal von seiner Seite ein bisschen abgeschrieben, zählen unter anderem Guru Dan Innosanto. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht unter den Ex-Trainingspartner von Bruce Lee. Oder ich glaube, er hat mitgespielt in, sag mal schnell, helfe mir mal auf die Sprünge.
Game of Death unter anderem.
Ja, ich komme jetzt auf den einen, den Big Trouble in Little China.
Little China hat er mitgespielt. Gut,
daher kenne ich ihn. Ja. Unter anderem Sifu Rick Fay, Sifu Daniel Lonero, Tuhun Yaret Vihongi, Guru Kid und tausend Namen. Ich kann da persönlich jetzt nichts mit anfangen, aber er wird uns jetzt ein bisschen darüber aufklären. Er selber lehrt im Ruhr-Gym in Mülheim an der Ruhr. Mit ihm möchte ich heute ein bisschen, wie gesagt, über Kali und seinen Weg im Kampfsport reden. Herzlich willkommen, Thorsten Klangwart. Grüß dich.
Hallo, vielen lieben Dank, Rufen, für die Einladung.
Gerne. Ich hatte dich angeschrieben, weil ich gesagt habe, ich möchte mal über Kali sprechen. Es gibt Anis, es gibt Eskrima, es gibt Kali. Ich persönlich bin nie 100% sicher, wo gibt es da die Unterschiede. Dann gibt es noch diverse Anis, diverse Kalis und irgendwelche Organisationen, Verbände. Da kannst du uns jetzt mit Sicherheit gleich aufklären. Aber bevor wir das starten, du wirst es kennen, das allbekannte Zitat. Und ich habe mir eins rausgesucht von Dan Innosanto sogar. Lehren ist die höchste Form des Lernens. Wie viel Wahrheit steckt in diesem Zitat? Du bist selber Lehrer.
Das ist unser Schulcredo. Ja. Das ist unser Schulcredo.
Ach, guck an.
Ich sage, ja. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach. Ich will keine Schüler unterrichten, ich will Trainer ausbilden.
Okay.
Weil wenn ich jemand anderem eine Technik erklären muss oder ein Prinzip, dann muss ich das so weit runterbrechen, dass der andere das auch nachvollziehen kann und verstehen kann. Und deswegen ist die höchste Kunst des Lernens das Lehren. Das ist einfach so. Wenn ich dir erklären muss, wie eine bestimmte Geschichte funktioniert, dann muss ich es runterbrechen, dass du es nachvollziehen kannst und du es am besten auch weitergeben kannst.
Ich habe das Zitat jetzt ganz anders verstanden. Wie immer. Manchmal.
Ja, alles gut.
Ich hatte, glaube ich, mit dem Ron Engelmann eine Folge, da hatten wir irgendwie ein Zitat über Muhammad Ali. Und ja. Da habe ich dann auch anders verstanden. Ich würde jetzt sagen, Lehren ist die höchste Form des Lernens, weil du wirst es auch kennen, wenn ich Leute unterrichte, lerne ich nochmal dahin zu. Das heißt, nicht das, was ich gelernt habe, sondern ich lerne beim Lehren. Kann man schlecht erklären, aber die Trainer wissen, was ich jetzt bestimmt meine. So habe ich das jetzt aufgefasst.
Auch die Richtung stimmt. Vollkommen.
Da würde ich sagen, der Dan Innosanto ein sehr intelligenter Herr.
Absolut. Absolut.
Erzähl, wie bist du zum Kali gekommen oder wie bist du überhaupt in den Kampfsport gekommen? Denn wenn ich mich richtig erinnere, habe ich gelesen, du bist seit 1977 im Kampfsport unterwegs. Ein Jahr später bin ich erst geboren.
Siehst du?
Aber namhafte Menschen, mit denen ich ja auch einen Podcast schon aufgenommen hatte, kennen dich, du kennst sie, ihr kennt euch untereinander. Erzähl mal ein bisschen deinen Werdegang.
Mein Werdegang. Ja, wie gesagt, ich bin 1969 geboren, also schon eine ganze Ecke älter. Und ich habe damals Bruce Lee wirklich noch, da war ich 4, als er gestorben ist, nicht mehr live gesehen natürlich, aber die Serie Kung Fu lief damals in den 70ern. Der eine oder andere wird sie noch kennen mit David Carradine. Die Rolle war ursprünglich für Bruce Lee sogar gedacht, das muss man jetzt auch nochmal sagen. Und ich wollte unbedingt Kung Fu lernen und ich habe meinen Vater so genervt und es gab keinen Kung Fu. Und das Einzige, was es gab beim PSV Essen, gab es Judo. Und so wahrscheinlich wie fast jeder zweite Kampfsportler habe ich dann irgendwann mit Judo angefangen. Und habe dann durch Zufall, durch einen Schulkollegen 1981 gehört, hör mal, da hat eine Kung-Fu-Schule in Essen aufgemacht. Mo Chau hieß die damals. Und an der Stelle schönen Gruß an Alfred Plath, Urgestein des Kali in Deutschland. Der hat mir vor 2 Wochen einen 40 Jahre alten Originalaufkleber von meiner ersten Kung-Fu-Schule geschenkt. Wir sind fast die Tränen gekommen. Das war richtig geil. Aber das ist eine andere Geschichte. Naja, auf jeden Fall habe ich dann damit Kung-Fu angefangen 1981. Und dann gab es dort einen Wiederkehrer aus Australien, der hieß Dieter Knüttel. Den kennt man vielleicht auch. Der hat damals war der wohl sogar Bundestrainer für Australien für Kung-Fu. Der ist aber heute einer der höchstgraduiertesten Arnis-Trainer, die wir weltweit haben. Und der hat 1981 da trainiert. Und da durfte ich, kleiner Steppke, da mit 11 Jahren schon auch ein bisschen mittrainieren. Aber das hat mich damals alles noch gar nicht so interessiert. Also ich habe lieber Kung-Fu gemacht und irgendwelche Formen gemacht und rumgehopst. Und aber das war so mein erster Einstieg quasi ins Kali. Und dann habe ich Kung-Fu trainiert. Dann hat Mo Chau geschlossen. Dann war ich bei Chris Yim, den kennt auch vielleicht der eine oder andere noch in Essen und Umgebung. Habe dort Wun Hop Kyun Do trainiert, Sai Fang Chuan, sein System. Und dann ging das so weiter. Kickboxen kam dazu. Dann irgendwann in den 90ern 6 Jahre lang EWTO. Wing Chun trainiert und dann irgendwann war immer der Gedanke, ich muss irgendwann mal Danny Inosanto kennenlernen. Damals gab es Kampfkunst-Zeitschriften, kennt noch jeder, Budo-Journal, Karate-Journal und wie die alle hießen. Und immer waren da wieder Berichte drin über Danny Inosanto und Bruce Lee war mir gar nicht so wichtig an der Stelle mehr. Und Chris Yim hatte einen Schüler, der hieß Udo Müller und dann habe ich viel später erfahren, Udo Müller ist der Full Instructor unter Danny Inosanto hier in Deutschland. Also hat der Kreis sich irgendwann geschlossen und Anfang der 2000er, meine damalige Freundin wollte mir was Gutes tun und hat mir eine Trainerausbildung bei Udo Müller geschenkt. Und dann bin ich nach Speyer gefahren, er sitzt in Speyer und dann habe ich dann Sachen gelernt, die kenne ich doch, die habe ich schon bei Chris Yim irgendwann mal gesehen. Na egal, also, dann habe ich da meine Jeet Kune Do-Ausbildung gemacht bei Udo Müller. Und parallel Kali im Kenpokan in Hannover trainiert. Und ich bin also damals, wie gesagt, von 99 bis 2004, 5 ungefähr, immer hin und her gependelt. Ein Wochenende Hannover, ein Wochenende Speyer. Also ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer ich da abgerissen habe. Und da haben wir heute noch große Freundschaften hin. Und dann habe ich 2005, da haben wir schon viele Seminare immer besucht, 2005 habe ich dann meinen Instructor unter Rick Fay bekommen. Und bei der Inosanto Akademie, ja, da, Guru Dan war früher einmal im Jahr in Speyer bei Udo Müller. Und das war immer so ein Riesenevent. Es war bis vor 4 Jahren, glaube ich, hat es noch stattgefunden. Das war wie so ein Familientreffen. Alle Instruktoren europaweit haben sich da getroffen. Und wir sind damals wie so Jünger ihm immer hinterhergereist. Ne? Also Speyer, wir sind nach, wo war es damals noch? Edinburgh, London, in die Schweiz, in Spanien. Also ein ganzes Jahr sind wir immer hinterhergereist, um Trainingsstunden bei ihm zu kriegen. Und dann kannst du nicht einfach in die Inosanto Akademie reinklimpern und sagen, ich will jetzt Trainer werden, das funktioniert nicht, sondern du wirst letzten Endes vorgeschlagen. Und meine Trainer aus Hannover haben mich dann vorgeschlagen, zusammen damals mit John Frankhüsen aus Zeven. Und 2005 war ich das erste Mal in Los Angeles. Also die Schule von Guru Dan ist in Los Angeles, in Marina Del Rey. Und 2005 habe ich das erste Mal dort trainiert. Und das war, ja, wie soll ich sagen? Ich dachte, ich habe schon viel gesehen. Aber wer da alles trainiert, ne? Und du kommst da rein und ich werde das nie vergessen. Zu der Zeit, ich habe bis vor kurzem noch geraucht, und aber da rauchst du halt nicht. Da bist du halt immer blöckeweit gelaufen und irgendwann kam mir dann Larry Hartzell da entgegen. Larry Hartzell, auch einer der Originalschüler von Bruce Lee. Und das sind alles so coole Geschichten. Larry Hartzell, kennst du den Film Roadhouse mit Patrick Swayze?
Kenn ich, ja.
Das ist die Lebensgeschichte von Larry Hartzell, die verfilmt wurde. Okay. Ne? Also wirklich so ein Bouncer, der also als Freelancer durch die Clubs gelaufen ist. Also wirklich ein harter Knochen. Das ist einer der besten Freunde von Guru Dan gewesen. Ja. Ne? Also auch schon leider verstorben. Erste Mal, ich gehe aus der Academy raus, kommt mir Eva Longoria von den Desperate Housewives entgegen. Wir haben Donald Sutherland da getroffen und also da laufen wirklich viele, viele Stars rum und tolle Leute. Und dann haben wir dann hier den von den Doc Brothers, der hat dann samstags Unterricht gegeben. Da waren wir mit drei Leuten auf der Matte. Eric Paulson hat damals dann noch Unterricht gegeben, den wird der eine oder andere noch aus dem MMA kennen. Das ist eine ganz andere Liga, eine ganz andere Welt. Und Guru Dan kommt und nimmt dich auf, als ob der dich schon 100 Jahre kennt. Und
mit wie viel trainiert ihr dann? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du darfst dann nur, ich sag jetzt mal, trainieren, wenn du vorgeschlagen wirst, dann kann die Bude ja auch nicht so mit 50, 60 Mann voll sein, oder täusche ich mich?
Also, jetzt muss man dazu Folgendes sagen. Der normale Unterricht, da kann jeder trainieren. Du kannst jetzt also auch nach Los Angeles fahren und sagen, ich möchte hier 2 Wochen trainieren. Das geht. Mhm. Instructor Camp. Zum Instructor wirst du vorgeschlagen.
Okay.
Der normale Unterricht, ich denke, du wirst enttäuscht sein. Also wir haben damals noch auf Beton trainiert, die ersten Jahre, da gab es keine Matten. Mhm. Da warst du dann in den Thai-Box-Klassen mit 10 Leuten. Du warst bei Guru Dan in den Kali-Klassen manchmal mit 8 Leuten. Wir waren bei, wie gesagt, Mark Danny von den Dog Brothers. Wir waren 3 Leute an einem Samstag da zum Training. Es ist nicht voller als bei uns. Voll wird's dann, wenn so ein Instructor-Camp ist, dann kommen sie halt alle von der ganzen Welt zusammen. Silat-Camp, wir waren das letzte Silat Camp, glaube ich, 130 Teilnehmer. Ne? Auf einer Fläche von 140 Quadratmeter. Ja. Das ist also schon Quadratmeter übel, einer. Ne? Ja, genau. Das ist dann schon manchmal zu eng. Aber das ist, wie gesagt, so für mich das Mekka der Kampfkünste. Das ist wirklich so. Und wir haben das erste Mal da. Ja, Entschuldigung.
Nee, erzähl.
Das erste Mal, als ich da drüben 2005 trainiert habe, war dann auf dem Stundenplan auch MMA. Und ich so, gehen wir mal hin. Aber Mixed Martial Arts ist eigentlich das, was Guru Dan immer unterrichtet. Aber damit ist jetzt nicht das gemeint, was wir machen, sondern es kann mal Stocktraining sein, es kann Bodenkampf sein, es kann mal Silat sein, Wing Chun, Tai Chi. Auf dem ersten Instructor Camp hat er gesagt, so Freitag mandatory für alle Capoeira. Und dann standen wir da und mussten Capoeira machen. Und das war schon sehr lustig und anstrengend. Ne?
Also, ich hatte gestern eine Folge aufgenommen mit Rodrigo Manjado. Der okay. Kennst du auch?
Der hat schon bei mir Unterricht gegeben, damals Capoeira-Unterricht. Ja, genau.
Klar. Und wir haben uns gestern sehr, sehr lang unterhalten über Capoeira. Und das war der Herr, wo ich dir am Anfang gesagt hatte, wir haben, er saß im Auto und hat die Folge aufgenommen, okay. Wo ich dann wirklich sagen musste, okay, wir müssen hier abbrechen. Ich würde jetzt gerne noch über BJJ reden, aber dafür muss ich einmal zu dir kommen, weil das war jetzt von der Soundqualität hinterher nicht mehr erträglich. Aber wir haben uns kurz über Capoeira auch unterhalten, weil viele auch diese Vorurteile gegenüber Capoeira haben und wie viel effektive Tritte aus der Capoeira stammen, die wenig Leute kennen. Und ich sage da auch immer nur, nehmt euch wirklich in Acht. Es gibt, also ich persönlich kenne 2, 3 Tritte, die wirklich sehr, sehr gefährlich werden können, wenn der richtig platziert ist. Was hat man, was musstet ihr machen beim Capoeira? Die Tritte oder die Bewegung?
Wir haben eine Jinga gemacht. Wir haben wirklich Tritte gemacht, Drehtritte. Mhm. Und das Coole ist, und wenn du Capoeira nimmst, Capoeira, Brasilien, Afrika. Mhm. Wir trainieren Kali, Silat, Indonesien. Das Majapahit-Reich, hat uns Guru Dan so erklärt, ging bis Madagaskar. Und jetzt kann ich es dir nicht zeigen, aber die Jinga ist 1:1 eine Schrittart, die du im indonesischen Silat wiederfindest.
Kann ich mir gut vorstellen.
Dritte. Also es ist unglaublich, so schließt sich dann der Kreis. Und wie gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ne? Solange wir alle 2 Arme und 2 Beine haben, findest du die Sachen überall wieder. Und wenn uns Guru Dan eins beibringt, dann einen offenen Geist. Und deswegen sagt er dann so, jetzt macht ihr Capoeira. Ihr macht das jetzt, das ist gut für euch. Mhm. Und dann machen wir das. Und der Mann fängt halt immer wieder an und hört nie auf zu lernen. Dann sagt er, jetzt macht er seit ein paar Jahren auf einmal ein Systema. Bei dem Wheeler, ja, können wir jetzt stundenlang drüber diskutieren.
Können wir gerne machen. Also ich habe bis jetzt noch nichts von Systema gesehen, wo ich gesagt habe, ja, könnte man drüber nachdenken. Also ich weiß es nicht, ob es vielleicht irgendwie die Leute sich die Kirschen da rauspicken, aber alle Videos oder alle Vorführungen, die ich von Systema sehe, denke ich mir, da muss doch jemand dabei sein, der auch mal vielleicht ein bisschen nüchtern beim Training erscheint und sagt, hey, was macht ihr da?
Ja, wie läuft das? Ja, die gehen bei dem Wheeler. Wheeler ist in Beverly Hills und auch so ein bisschen schickimicki vielleicht. Und ein guter Freund von mir und auch Lehrer, einer meiner Lehrer, Daniel Lonero, der geht mit Guru da regelmäßig hin. Und vor 2 Jahren war er noch hier. Da habe ich ihn gefragt, machst du das noch? Und dann sagt er, nee, Thorsten, ist mir zu hart. Jetzt muss man dazu sagen, Daniel Lonero ist echt ein harter Wettkämpfer gewesen. Silver Glove im Savat, also wirklich Savat-Wettkämpfer, hat im Shooto gekämpft und was weiß ich nicht alles. Und der sagte, ist zu hart, ist sowieso zu hart. Sagt er, die hauen, die schlagen wie die Bekloppten. Ne? Also okay. Ich weiß es nicht, ich habe selbst noch nicht gesehen.
Also ich kenne immer die ganzen Videos mit den ganzen Energiefeldern
genau.
Herum, wo der Typ mit der Jogginghose steht oder sitzt meistens auf
genau.
auf der Fensterbank und dirigiert die Leute und die kippen da einfach mit einer Handbewegung.
Ja, bin ich bei dir.
Anis Eskrima oder Kali, jetzt erklär mir doch mal. Jetzt klär doch mal ein Line auf, wo liegt da der Unterschied?
Eigentlich ganz einfach. Same, same, but different. Das sind 3 Bezeichnungen für die philippinischen Systeme, so will ich es mal sagen. Mhm. Das wäre aber zu einfach als Antwort. Die Philippinen haben über 7000 Inseln und mindestens über 7000 unterschiedliche Stile. Wie gesagt, einige konzentrieren sich auf Doppelstocktechniken, einige trainieren nur mit Einzelstock, einige nur mit Klingen, einige nur mit Stöcken tatsächlich. Es sind letzten Endes Spielarten. Also wenn du jetzt nimmst, du hast im Karate, hast ja auch schon ein paar Folgen, ne? Da hast du Shotokan, du hast Kyoshinkai und was weiß ich, Wado Ryu und wie die alle heißen. Und dann ist da halt noch ein bisschen umfangreicher. Und jeder klaut von jedem. Ja, und was auch nicht schlimm ist. Ne? Wir alle klauen. Ne? Und das ist eigentlich das. Also Arnis sind, einige sagen, Arnis ist der Originalname. Das kommt so Arnes von Rüstung. Ne? Eskrima heißt übersetzt Fechten. Ich meine, die Philippinen waren lange besetzt von den Spaniern. Und Kali sagten dann irgendwann einige, es ist so der ursprüngliche alte Name. Ich habe es mal so gelernt, kommt aus dem Wortstamm Kamut und Lihok, so, heißt so viel wie Handbewegung. Ja. Andere sagen, es bezieht sich auf die indische Göttin Kali, Kriegsgöttin hier und was weiß ich nicht alles. Keine Ahnung. Interessiert auch letzten Endes mich gar nicht mehr. Guru Dan hat mal so eine Geschichte erzählt, eine alte Zen-Weisheit. Ne? Da kommt ein Typ zum ersten Mal bei dir in dein Training und setzt sich hin und sagt, kann ich zugucken? Ja, klar. Und dann, oh, gut, die schlagen und treten. Mehr ist es ja nicht. Und dann fängt er an, bei dir zu trainieren und dann stellt er fest, es gibt 1000 Arten zu schlagen und 1000 Arten zu treten. Und nach 20 Jahren sagt er wieder, ja, ist Schlagen und Treten, was ich mache. Weißt du, was ich meine? Also
ja,
ist letzten Endes egal, wie du das Ding nennst, Hauptsache zuckt und knallt nachher. Und die Philippinen sind sehr besonders. Ich sage jetzt mal, einige sagen dazu, das ist ein Roofblock. Andere sagen dazu Sombrada. Bei dem anderen ist Sombrada aber ein Drill. Das heißt, du hast eine Bezeichnung für 1000 Sachen. Das macht das ganze Leben ganz schwierig. Und das Schwierigste ist dann die Tatsache, dass Guru Dan dann auf einmal zu euch sagt oder zu uns sagt, mach dein eigenes Curriculum. Du kriegst kein Curriculum zum Unterrichten. Der sagt ganz einfach, du musst rausfinden, was für deine Schüler gut ist. Und damit fängt das Dilemma an.
Ja, wobei, ne? Kann auch sehr kreativ sein. Wenn du bei ihm die ganzen Sachen gelernt hast und du hast seine Art des Traininggebens, seine Art des Lehrens so ein bisschen verinnerlicht und er sagt, du sagst ja gerade selber, wir kopieren ja alle, aber wenn du die Sache kopierst und 4 Augen sehen mehr als 2 und du sagst, ey, in dem Moment könnte man eigentlich das machen und du revolutionierst es vielleicht sogar, machst es vielleicht noch einen Tacken attraktiver und besser oder geschickter, warum nicht?
Klar. Dazu werden wir angeleitet. Ne? Auf den Urkunden steht nachher sogar drauf, ich glaube, ab Senior Associate steht dann auf den Urkunden drauf, du, nimm das System und pass es für dich selbst an. Ja,
wie Buddha.
Natürlich versuchen wir, ja, ungefähr. Ne? Also wir versuchen natürlich möglichst, das weiterzugeben, aber ich bin davon überzeugt, jeder unterrichtet nur eine Interpretation dessen, was er erlernt hat. Mhm. Ne? Ich bin nicht Guru Dan und ich bin auch nicht Rick Fay. Jeder bewegt sich anders und das ist ganz schwierig, aber ist toll. Aber dann mein Kumpel Lars Helms und ich, wir sind dann hingegangen und haben das mal versucht zu strukturieren und haben dann ein Programm gemacht. Und seit 2018 machen wir auch eine Instructor-Ausbildung im Kali, wo wir das mal versucht haben zu strukturieren. Und das hat viele Nächte gekostet. Also das ganze Glauben. Aber weil am Anfang sind viele überfordert. Ja,
Anfänger.
Weil Wie lange bist du Anfänger? Also im Kali würde ich sagen, bist du die ersten 3 bis 5 Jahre Anfänger.
Okay, also wie gesagt, ich habe noch nie Kali gemacht, aber das ist dann natürlich dann auch wieder abhängig. Es gibt Leute, die lernen schnell. Es gibt Leute, die lernen, wie kommst du dir zum Training? Und du denkst, lernen erstmal laufen, weil viele von der Motorik her so durch den Wind sind oder so das irgendwie 40 Jahre irgendwo in der Gasse geschlafen haben. Da musst du erstmal wirklich 1-2 Jahre Training geben, damit die überhaupt die Basis drin haben.
Ja, klar. Ja, es fängt damit an, bei uns die rechte Hand macht was anderes als die linke. Mhm. Ja, so die Füße musst du auch noch bewegen. Also Kampfsport, weißt du selbst, ist ein Bewegungsspiel. Und wenn eine Waffe ins Spiel kommt, musst du dich erst recht bewegen. Weil wenn du deinen Arsch nicht bewegst, kriegst du einen Knüppel vor den Kopf und da hat keiner Bock drauf. Mhm. Wir trainieren am Anfang, wir machen viel Sparring, auch im Kali. Am Anfang mit Softsticks und nachher dann auch mit Rattern. Und selbst wenn du freundschaftlich mit Rattern Stöcken um dich haust, da tut schon weh, wenn du dich nicht wegbewegst.
Wenn du mit den Stöcken, ich sage es jetzt mal, für mich sieht es so aus wie so eine Art Choreografie mit den Armen, dass immer von links nach rechts diese schwingenden Bewegungen stattfinden. Bei dem Sparring habe ich gesehen, habt ihr da diese Helme vom Kendo, ne?
Nee, das sind wirklich WKF war so eine alte Verband. Okay. Oder Fechthelme. Heute trägt man eigentlich nur noch Fechtmasken.
Wie bei Fechten. Oh, genau, Fechten. Entschuldigung, die kommen ja auf Kendo. Ja. Ist das Ziel, sagen wir mal jetzt, es treffen sich 2 Filipinos irgendwo auf dem Feld und fechten da irgendwie irgendeinen Kampf aus? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob das in den Philippinen immer noch der Gang und Gäbe ist, dass irgendwo im Bauerndorf, da sich Leute da mit Macheten begehen. Oder sagen wir mal vor ein paar 100 Jahren. Ist da das Ziel der Kopf? Ist das Ziel mehr der Oberkörper? Alles. Also eigentlich alles.
Alles. Also die haben ein Prinzip haben wir im Kali, das nennt sich Defanging the Snake. Das heißt, alles, was mir angeboten wird, versuche ich abzuschießen. Ja. Das heißt, du schwingst irgendwas an mich, auf mich zu, ich versuche dich kaputt zu machen. Mhm. Egal, was passiert. Und die Trefferfläche ist jetzt nicht nur der Kopf oder nur die Hände oder nur die Beine, sondern der gesamte Körper, also alles, was du mir anbietest. Mhm. Jetzt gibt es natürlich beim Sparring unterschiedliche Regeln. Ne? In der Regel machen wir sogenannte Blade Rules. Das heißt, wenn du getroffen wurdest, ist eigentlich der Kampf auch vorbei. Mhm. Ja? Da braucht man natürlich auch einen egofreien Partner, der dann sagt, jo, du hast mich getroffen. Im Eifer des Gefechts triffst du ja nun mal nicht immer. Und dann, wenn einer nur nach vorne marschiert, je mehr Schutzausrüstung du hast, umso mehr marschierst du da vorne. Das ist Quatsch. Ne? Ja. Aber wir können uns ja nicht jedes Mal den Schädel einschlagen.
Ne? Ich hatte damals, das ist schon 10 Jahre her, sehr, sehr, sehr lange Capoeira gemacht. Unter anderem auch Makulele. Hast du davon schon mal gehört?
Nee.
Makulele ist quasi die brasilianische Art vom Kali, sage ich jetzt mal ganz grob.
Ah, okay.
Da hast du eine abgeänderte Form der Jinga, also diesen Grundschritt von der Capoeira. Es wird nur mit Trommeln begleitet und du hast entweder 2 lange Bambusstöcke, also auch diese Palmsticks, oder 2 Macheten. Wow. Und das heißt, du hast die ganze Zeit diese Art von Jinga, die du machst und klopfst eigentlich von links, rechts die ganze Zeit mit den Macheten auf die andere Machete, also von des Partners. Zwischendurch kommen dann auch mal Tritte zum Vorschein, so ein bisschen aus der Capoeira heraus. Das war ziemlich anstrengend. Ich weiß aber bis heute nicht, ob Makulele, also wie gesagt, damals von den Sklaven aus den Zuckerrohrplantagen, diese Macheten haben sie dann so ein bisschen umgewandelt, ob es wirklich jetzt zum Kampf dient oder wirklich zur reinen Unterhaltung. Weil wir haben damals Makulele gemacht, aber niemals, dass man sagt, so, schlag hier drauf, weil du musst den Brustkorb treffen, sondern mehr darum,
Bewegungslehre
und es war ein komplettes Workout für den Körper. Also es war unglaublich.
Klar. Es ist mit Sicherheit, also ich behaupte einfach mal, fast alle Systeme weltweit kommen ja irgendwie aus dem Krieg heraus, Kriegskunst in irgendeiner Form. Und ich denke, als Grundlage waren früher immer die Waffen da. Und du hast dich waffenlos geklopft, wenn keine Waffe mehr da war. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auch so ein brasilianisches System natürlich ursprünglich waffenbasiert vielleicht war, aber es geht halt viel verloren. Ne? Mhm. Es geht viel Wissen halt einfach verloren.
Ne? Ja, also ich glaube nicht, dass es spezielle Schulen in Brasilien irgendwo gibt, die nur Makulele anbieten. Also die meisten gut aufgestellten Capoeira-Schulen in Brasilien haben das so lassen das so zwischendrin so ein bisschen durchlaufen. So wie wenn du zum Selbstverteidigung gehst und heute steht mal, weiß ich nicht, Messerentwaffnung ab.
Ja, ja,
okay. So ungefähr wird das dann auch so ein bisschen aufgewertet. Also es gibt jetzt nicht ein reines, wie gesagt, ich kann mich irren, ich war jetzt schon lange nicht mehr in Brasilien, aber ich glaube nicht, dass es da irgendwie eine reine Makulele-Schule gibt. Aber ist vielleicht für dich auch ganz interessant.
Guck ja, absolut. Ne? Absolut. Werde ich machen. Das werde ich auf jeden Fall machen.
Ja. Ja, Kali, was sagst du zu Doug Makeda? Der fällt mir immer, der ist der Einzige, der mir immer so zu Kali einfällt.
Doug Makeda. Doug Makeda ist ein Schüler gewesen von Bill McGrath, also Bikiti Tersha Kali. Ein guter, guter Lehrer, Bill McGrath. Doug Makeda habe ich noch nicht selbst mit trainiert. Der ist natürlich omnipräsent eine Zeit lang gewesen, auch in den ganzen Medien. Ne? Und ja, ist halt so ein Messerjockel. Ne?
Ja, er macht viel auch mit Karambit, ne?
Ja, und wir trainieren auch Karambit, aber ganz selten. Ganz ehrlich, wenn ich die ganzen Karambit-Videos sehe, das ist alles Mord. Da kommst du in den Knast für. Das ist Geschnippel. Was willst du mit dem Mist? Und auf der anderen Seite, es ist schön. Ne? Wir trainieren Messer. Dazu möchte ich eine Sache kurz erzählen. Bill McGrath hat das erste Seminar mit ihm, hatte ich glaube ich 99 im Kenpokan in Hannover. Der hat eine Sache gezeigt, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall bringst du den Typen zum Boden mit dem Messer am Hals entlang und dann werde ich den Satz nie vergessen. Sagte er, turn his head, believe me, you don't want to look in his dying eyes. Und dann kam, original, auf dem Seminar. Und dann kam mir der Tim, der auch da trainiert
hat. Wo war das Seminar?
In Hannover, in Kenpokan. Und dann kam er mir entgegen, ich weiß nicht, ob ich das lernen will. Ich weiß nicht, ob ich das lernen will.
Du, das Traurige ist, es gibt, ich tick so ähnlich wie du. Also ich hatte auch mal ein Seminar von jemandem, der kam aus Italien, hat Krav Maga Seminar hier gegeben und hatte dann irgendwie eine Technik vorgeführt, wo dann der Gegner zu Boden fällt und er hat dann den Leuten versucht beizubringen, und wenn ihr vorbeigeht, tretet ihr von oben auf den Kopf. Wo ich auch gedacht habe, Junge, das kannst du vielleicht, ich weiß noch nicht mal, ob du das in Italien bringen kannst, aber hier ist ein anderer, also diese ganzen, auch wenn jetzt Leute zuhören, die sich auf den Schlips getreten fühlen, ich versuche immer noch jemanden, der mir das ordentlich erklären kann. Ich kann es nicht verstehen, warum man Messerkampf trainiert. Ich kann es nicht verstehen. Entweder ist es daraus, weil es ihn interessiert, aber du kannst es wirklich nicht draußen anwenden, sind wir mal ganz ehrlich.
Also, ich möchte dazu Folgendes sagen. Rick Fay, ein anderer Top-Lehrer und wirklich ein guter Freund auch, der hat gesagt, wenn du bei mir wirklich lernen willst, wie du einem anderen Messer in den Bauch rammst, dann geh zum Psychiater und komm nicht zu mir. Wir trainieren viel Messer. Wir trainieren auch viel Stock und Messer. Aber das Messer, was es schafft, ist wirklich meine waffenlosen Attribute zu stärken. Ich werde schneller, ich werde aufmerksamer. Das ist eigentlich der Hauptaspekt, warum wir es trainieren. Und ganz ehrlich, es macht Spaß.
Wie meinst du das? Weil du jetzt weißt, der Gegenüber von dir hat eine tödliche Waffe.
Pass auf, genau. Wenn du mit der Attitüde rangehst an das Training. Ne? Mhm. Wir haben beispielsweise eine ganz einfache Form. Ich hatte mal einen Krav Maga Instructor als Privatschüler. Dem habe ich das auch gezeigt. Du gehst hin und lässt da der Leute einfach mal Messersparring machen. Zielfläche ist nur die Hand. Und du gibst denen ein Gummimesser und lässt sie auch sogar Grappling-Handschuhe anziehen. Und die sollen nur auf die Hand hauen. Nur auf die Hand. Einer gegen einen oder alle gegen alle.
Aber jeder hat ein Messer.
Jeder hat ein Messer. Einfach nur. Und du wirst sehen, wie schnell die auf ihren Füßen werden. So, jetzt nimmst du als nächstes erstmal die Handschuhe weg. Nur die Gummimesser auf die nackten Hände. Das tut schon mehr weh. Und du wirst noch vorsichtiger. Mhm. Und dann, das ist aber schon Hardcore, nimmst du Alumesser ohne Handschützer. Das Ergebnis sind leichte Kapselrisse, wenn du Pech hast. Aber das tut richtig weh. Und dann wird ein Messerkampf auf einmal, nur wenn es die Hand ist, zum Schachspiel. Weil jedes Mal, wenn ich versuche anzugreifen, präsentiere ich meine eigene Hand und werde eventuell getroffen.
Thorsten, ich verstehe das. Ne? Aber muss ich gegenüber auch ein Messer haben? Reicht das nicht, wenn einer das Messer hat?
Ja, das ist ein anderes Spiel. Das schult wieder andere Attribute. Und auch das trainieren wir ja, natürlich. Aber ganz ehrlich, wenn du kein Polizist bist, kein Sicherheitsbeamter bist und da ist der andere, hat ein Messer, beweg deinen Arsch und renn weg.
Logo.
So, und wenn du nicht wegrennen kannst, vielleicht habe ich meine Kinder dabei, meine Frau dabei, dann muss ich eine zumindest eine Toolbox haben, um mein Überleben halbwegs zu sichern oder ein Zeitfenster zu schaffen, zumindest, dass meine Familie wegkommt.
Okay.
Da ist das A und O.
Ne? Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, dass man so ein bisschen versucht, das Auge und das Innere so ein bisschen zu schulen. Vor mir steht jetzt gerade jemand mit einem Messer. Wir machen es ja auch. Ich kann aber nicht verstehen, warum trainiere ich Messerkampf? Warum trainiere ich spezifisch Messerkampf? Ist es einfach das Interesse, was zu trainieren, was vielleicht, weiß ich nicht, exotisch ist?
Ja, wobei wir trainieren eigentlich nicht den Messerkampf. Das sind ja eher
Drills. Ich meine nicht euch. Ich meine generell sehe ich momentan, oder vielleicht ist das auch meine Bubble, in der ich hier lebe, dass viele Leute bei sogenannten Messer, ich sag mal Gruppen, irgendwelche Scheine machen, um irgendwie Instruktoren zu werden, die einfach Messerkampf trainieren.
Okay. Ich will es mal anders sagen. Wenn dich einer töten will, tötet er dich. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Und Messerkampf ist echt ein schwieriges Thema. Ich bin Sportschütze. Ne? Mhm. Ich laufe auch nicht mit der Knarre draußen rum. Ich bin Sportschütze. Und ich laufe auch nicht mit dem Messer rum. Und aber ich sag mal so, wenn ich weiß, wie etwas funktioniert, habe ich vielleicht eine Möglichkeit zu verstehen, wie es funktioniert und mich dagegen zu wehren. Aber ob ich ernsthaft, ich gehe nicht mit der Attitüde raus, jetzt, ich bin jetzt paranoid und schau nur, greift mich gleich irgendeiner an mit einem Messer oder auch nicht. Weil wenn es um einen Überfall geht, ich bin ganz kritisch, was diese ganzen Selbstverteidigung-Gurus angeht. Ne? Aber da können wir auch stundenlang drüber diskutieren. Alles für Quatsch. Du kannst 5 Titel haben, dann kommt ein Hooligan von der Seite, haut dir eine Flasche vom Kopf oder bist kaputt. So, das meiste, was wir trainieren, sind Duellsituationen. Das verstehen die Leute nur noch falsch. Ne? Mhm. Wenn wir voreinander stehen und sagen, deine Mutter, meine Mutter, deine Mutter, meine Mutter, dann wissen wir beide gleich knallt. Das ist aber keine Selbstverteidigung mehr. Wir wissen, was das Spiel ist. Ne? Und mit dem Messer sowas zu trainieren, ist auch nicht meine Welt. Ist nicht meine Welt.
Aber du kriegst es auch mit? Ja. Momentan?
Ja,
oder
ja, klar.
Ist es nur bei mir?
Nee, um Gottes Willen. Und ich wollte aber hier, ich weiß nicht, wen du genau meinst, aber ich kenne halt jemanden, der das auch unterrichtet. Ich wollte ihn auch mal fragen, was sie da konkret machen. Also ob da unterrichtet wird, dass man auch wirklich mit einer Klinge draußen rumläuft, halte ich beispielsweise für nicht optimal. Also würde ich meinen Schülern nie
sagen. Also ich habe jetzt, ja, würde ich auch nicht machen. Also ich habe jetzt keinen speziellen Namen. Ich habe jetzt auch keinen im Kopf. Mir ist nur letztens du kennst das ja, dieser Algorithmus. Du sagst zu irgendeiner Veranstaltung zu und dann bekommst du irgendeine weitere vorgeführt. Und ich hatte mehrmals jetzt gesehen, dass es viele auch aus speziellen Facebook-Gruppen da so hinzieht, die dann, sag ich mal, ihre Scheine machen oder ihre Prüfung machen. Dann habe ich mir da mal so ein bisschen genauer angeguckt und ich habe jetzt noch niemanden aus diesem System da eingeladen, um damit zu diskutieren. Würde ich auch gerne mal machen, aber als Außenstehender sehe ich 2 Menschen, die sich gegenüberstehen mit einem Messer.
Okay.
So, und wenn ich draußen, ich kenne Leute, die laufen mit einem Messer draußen rum, weil sie sich sicher fühlen wollen. Aber wenn ich dann auf jemanden treffe, der auch ein Messer hat und beide gehen aufeinander zu, ist es nicht irgendwie ein falscher, ich weiß es nicht.
Völlig falsch. Also Fakt ist ganz einfach, wenn 2 mit dem Messer aufeinander kommen, ist einer tot und der andere stirbt später, eventuell.
Auch wenn er nicht sterben sollte. Die Polizei kommt und einer liegt auf dem Boden, du hast das Messer. Der andere hat auch ein Messer. Ja, aber der kann nichts mehr sagen.
Nee, es ist scheiße. Und das ist wie Wettrüsten. Ne? Ich habe eine Atombombe, du hast bald eine Atombombe und dann drückst du auf den Knopf oder ich. Das ist Quatsch. Also ich bin da überhaupt kein Freund von. Mhm. Man kann das trainieren. Wir trainieren Messer einfach, also ich kann nur für mich sprechen, weil ich Spaß an der Bewegung habe. So, und das macht einfach Spaß. Und dazu gehört auch beispielsweise Messer zu schmieden. Würde ich unwahrscheinlich gerne mal machen. Mhm. Ne? Und was dahinter steckt. Und ich will unbedingt mal zu dem Sixt, auch ein Kali-Mann, das ist der Kurator vom Klingenmuseum in Solingen. Ne? Das ist auch ein Kali-Mann. Möchte ich unbedingt mal hin. Habe ich es immer noch nicht geschafft. Aber mit dem Messer rumlaufen ist Blödsinn. Das ist das Gleiche wie mit einer Schreckschusswaffe draußen rumlaufen. Halte ich für absoluten Quatsch.
Ich hatte jetzt von jemandem auch gehört, das hatte ich damals, glaube ich, schon mal angesprochen, der sagt, ja, er läuft aber mit einem Schweizer Taschenmesser rum, weil er sagt, es kann auch abschreckend wirken. Wenn einer vor mir steht mit dem Messer und ich ziehe mein Messer, kann sein, dass er dann sagt, okay, das war's. Wie gesagt, 50-50, ne? Also wie gesagt, ich bin dann auch nicht so ein Fan. Ich kann verstehen, dass Leute eine Faszination dafür haben und aufbringen. Absolut. Es gibt auch Thomas Holtmann, mit dem habe ich mich auch schon mal schriftlich so ein bisschen nicht auseinandergesetzt. Aber wir haben uns schon mal ein bisschen geschrieben, weil ich wollte ihn auch gerne mal für eine Folge haben. Ist dann irgendwie im Sande verlaufen, aber ich bin dran. Und er ist ja auch jemand, der diese alte japanische Kunst auch noch so ein bisschen praktiziert und lehrt. Ich weiß auch nicht, inwiefern er zu dem Thema steht. Ich denke mal, du kennst ihn auch, ne?
Thomas und ich, wir kennen uns gut. Wir sind gute Kumpels. Er wird demnächst auch mal ein Seminar bei mir geben. Wir haben ja im Januar 20-Jähriges, dann kommt er dann und gibt auch ein Seminar. Und er ist ein Schützenkollege an der Stelle. Ich weiß nicht, er unterrichtet das Bladecraft, heißt es, glaube ich, bei ihm. Ich habe aber mit ihm da noch nie großartig drüber gesprochen. Tatsächlich nicht. Mich interessiert eher das, was er im Kung-Fu macht. Das kenne ich von ihm. Das ist hervorragend. Und sein BJJ ist super. Also dafür kenne ich ihn. Dafür kenne ich ihn. Und wie gesagt, ich bin kein Freund von diesen ganzen Messer oder anders, aktive Messergeschichten. Es kommt auch darauf an, auf die Zielgruppe. Wenn ich jetzt eine Spezialeinheit trainiere oder Soldaten, Polizisten, die haben vielleicht einen anderen Ansatz da dran. Ne? Aber warum sollte ich einem Zivilisten zeigen, wie ich einem anderen Zivilisten ein Messer im Kopf habe?
Ja, die Gefahr ist, du lockst ein ganz komisches Publikum damit an. Ne?
Das ist es. Und die will ich nicht haben. Ne? Mhm. Und wie gesagt, wir sind halt auch ein bisschen anders als andere Kampfsportschulen vielleicht. Ne? Wir wollen...
Wie geht's bei euch ab? Wie geht's bei euch?
Wir versuchen diese ganze... Ich bin natürlich geprägt durch meine Lehrer, so wie jeder auch. Und was wir wollen, ist eine coole Trainingsatmosphäre. An der Innocento Akademie hängt am Eingang ein Schild, da steht Leave your ego at the door. Mhm. Ja, also lass dein Ego draußen. Und ich habe 81, wie gesagt, mit Kung Fu angefangen und ich habe in echt vielen Kackschulen trainiert. Ne? Und wirklich übelste Hauereien im Training erlebt. Und das war meistens härter als die Wettkämpfe teilweise, ne? Weil dann, wir sind halt im Pott und da hast du halt unterschiedliche Klientel. Ne? Und wir sind keine reine Wettkampfschule, wir machen ja auch viel Muay Thai. Aber wir haben auch Wettkämpfer, aber wir sind keine reine Wettkampfschule. Wir haben tatsächlich viele Polizisten, die bei uns trainieren. Wir machen damit aber keine Fotos oder Sonstiges. Liegt auch daran, mein Neffe ist bei der Polizei und der hat mittlerweile eine eigene Muay Thai-Gruppe unter meiner Ägide da bei der Polizei hier in Nordrhein-Westfalen, in Essen übrigens. Und das ist auch gut so und das soll auch so laufen und deren Trainer kommen da. Wir hatten hier, lange Jahre hatte ich einen Ausbilder der Zollfahnder hier bei mir als Schüler und als Privatschüler. Zeigst du andere Sachen und denen zeigst du dann auch Sachen mit Messer und auch andere Sachen. Wie gesagt, wir üben es hier für einen Drill. Wir haben hier ganz normales, durchschnittliches Publikum. Wir haben nette Leute, wie gesagt, und wir wollen gemeinsam besser werden. Das ist vielleicht so, dass wir das auf den Punkt bringt. Ja? Und miteinander wachsen und miteinander Spaß haben. Und wir können uns hauen. Ja? Das tun wir auch regelmäßig. Aber wir wollen fair miteinander umgehen. Und wir haben so viel Kacke erlebt, auch auf Wettkämpfen, weißt du, dann hast du da Leute, ja, ist Erstkämpfer, dann googelst du den Namen und dann hat der schon 5 Kämpfe und dein Junge hat einen Erstkampf. Was soll so eine Scheiße? Ne? Da habe ich keine Böcke mehr drauf. Ne?
Ja. Ja. Du sagst, Muay Thai bietet die an, was bietet die alles an?
Jeet Kune Do natürlich, ne? Also das, was Bruce Lee in den 60er Jahren entwickelt hat, Jeet Kune Do oder Jun Fan Kung Fu. Kali haben wir natürlich, Muay Thai. Wir haben Wing Chun unter Sifu Uliport Steffen, der leider auch schon verstorben ist. Also Wong Chung Leung Wing Chun. Das ist ein richtiges Hauen. Und Silat machen wir, also Pandan Tukan Silat. Ne? Den waffenlosen Part vom Kali. Das sind so die Sachen, die...
Die Leute, die jetzt zum Silat kommen und zum Kali, sind das speziell Leute, die so richtig dieses Interesse an den alten Kampfkünsten noch haben? Oder ist das ein gemischtes Publikum?
Das ist ganz schwierig zu sagen. Was ich sagen kann, die Leute, die JKD oder die Leute, die Kali trainieren, trainieren in der Regel auch JKD und trainieren auch Muay Thai und trainieren auch Wing Chun. Also die trainieren alles. Ich habe einige Leute, die haben einen Vollvertrag und die trainieren dann hier montags, mittwochs und freitags 4 Stunden am Stück. Ne? Ganz, ganz viele. Die reinen Thai-Boxer, die haben keinen Bock auf Kali und keinen Bock auf JKD. Das ist denn zu kompliziert. Die wollen kloppen. Ne?
Ja, ja, klar.
Aber das ist schon ein bestimmtes Völkchen mit einer bestimmten Attitüde. Da tatsächlich, die Kali trainieren und Silat. Ne? Ist halt ein bisschen anders. Leider hat es nicht das tolle Marketing wie beispielsweise das Krav Maga. Das bewundere ich am Krav Maga. Verbandsübergreifend hat es geschafft, ein gutes Marketing aufzubauen. Ne?
Ja, wobei sich da auch ein paar schwarze Schafe eingeschlichen haben.
Also mit Sicherheit.
Die nutzen das Wort oder ich sage jetzt mal die Marke Krav Maga, um alles zu verkaufen. Ich hatte heute irgendwie einen super Kommentar gelesen unter irgendeinem Beitrag, da stand drunter, jeder, der mal mit dem E-Scooter an eine Bundeswehrkaserne vorbeigefahren ist, denkt, er wäre jetzt hier Krav Maga-Lehrer. Also die meisten brüsten sich ja dann auch, weiß ich nicht, ich unterrichte die Soldaten und dies und das. Aber es zieht dann aber auch wirklich Leute an, ne? Was ich nicht verstehen kann. Ist so ähnlich wie Systema. Es kommt
also
du findest für alle Sparte findest du deine Leute.
Also ich bin auf Krav Maga, ich bin da immer so zwiegespalten. Wie gesagt, wir haben Januar 2002 habe ich meine Schule eröffnet und ich habe einige meiner Schüler sind immer noch von der Zeit immer noch da. Und einer davon ist Markus. Markus ist kommt aus Polen ursprünglich, trainiert, hat in Polen Kyokushinkai trainiert und du hast so letztens was zu den Russen gesagt. Die Polen sind nicht anders. Das sind irgendwie knallharte Hunde, so würde ich das mal sagen. Ne? Und als wir damals trainiert haben, ich wollte gar keine große Schule haben. Ich habe das damals gemacht, weil ich durch meinen Job nicht mehr da zum Training kam. Deswegen habe ich die eigene Schule aufgemacht. Mhm. Und wir haben uns damals mit einer Gruppe von 5 Leuten echt nur aufs Maul gehauen. Und wir haben dann so Sachen trainiert wie, komm hier, greif mich mal mit der Plastikflasche an, mal gucken, was passiert. Im Dunkeln. Und einer davon war Markus. Und damals der Yoshi, den wirst du wahrscheinlich auch kennen, in Gelsenkirchen, da mit seiner GKMF angefangen. Und da habe ich dem Markus gesagt, komm, geh mal dahin, mach mal Trainerausbildung. Der war also aus der ersten Garde da. Ich habe das Krav Maga dann bei uns angeboten.
Markus Weinert?
Den kenne ich auch, Markus Weinert. Okay. Markus Weinert, mit dem habe ich mir noch ein Rap-Battle auf Facebook geliefert. Also alte Buddies. Markus Adamik, kann ich den Namen ruhig sagen, ganz lieber Kerl, immer noch einer meiner Schüler. Aber er war ein richtiger Hauer und der kam aus der ersten Liga da bei Yoshi und Markus damals noch raus. Und der Kurs wurde aber nicht groß. Das lag aber daran, weil Markus alle zum Moose gehauen hat und die Leute das Training nicht mitmachen konnten. Dann haben wir das eingestellt. Dann haben wir Jahre später nochmal einen Ansatz gemacht mit Krav Maga. Dann hatte ich dann auch einen anderen Trainer da. Und ganz ehrlich, das waren alles Leute, die wollte ich nicht bei mir haben. Ganz komisches Klientel. Und wir haben seit 2002 jeden letzten Freitag im Monat Sparring für alle Kurse. Und die Krav Maga-Leute sind genau einmal gekommen, die konnten alle nicht boxen, dann haben aufs Maul gekriegt. Mhm. Auf eine nette Art und Weise. Wir machen da keinen kaputt. Und die einzigen, die bei mir gutes Krav Maga unterrichtet haben, das waren 2 Damen. Das war einmal die Freier vom Valkyrie-Krav Maga, vielleicht schon mal gehört.
Nee,
und die Carina, die wirklich auch tolles Krav Maga Training gemacht haben. Das war wirklich, wirklich gut. Aber dann ist das so, die eine hat sich dann auf ihr eigenes Krav Maga gekümmert, was auch richtig gut ist und immer noch gut läuft. Und die Carina ist halt mehr so in den Leichtathletik- und Triathlon-Bereich gegangen. Da bin ich traurig. Das waren die einzig beiden guten Krav Maga Erfahrungen, die ich gemacht habe, ganz ehrlich.
Ja. Was sagst du zu, machst du noch Wing Chun? Praktizierst du noch? Lehrst du noch?
Nee, ich unterrichte selbst kein Wing Chun.
Okay. Aber du hattest am Anfang gesagt, du hattest 6 Jahre bei der EWTO.
Ja, dann ich war 6 Jahre bei der EWTO und im Zuge, dann habe ich ja Jeet Kune Do und Jun Fan. Ja, nicht ganz. Ich wollte es ja trotzdem weiter lernen, weil das ja ein Bestandteil aus dem Jeet Kune Do, der Core ist ja immer noch irgendwo Wing Chun. Und dann bin ich damals auf die Reise gegangen und bin zu Philipp Bayer mal gefahren, nach Minden, da im Sauerland sitzt er. das war es auch schon Ewigkeiten. Da war der Jean-Claude Capanna hier vom Luther Livre, war damals noch mein Schüler. Mhm. Mit dem bin ich damals zu ihm gemeinsam hingefahren. Wir wollten uns das mal angucken. Und da hat mir Philipp Bayer in 2 Stunden gezeigt, dass ich in 6 Jahren nichts gelernt habe. Also der hat mich da richtig durch seine Halle da gefegt. Also wirklich, der hat mich verkloppt. Ne? War ich schwer begeistert und der wollte dann auch, dass wir dann für ihn da irgendwie Wing Chun machen. Das wollte ich aber damals nicht. Und dann habe ich meinen guten Freund Uli Pott-Steffen kennengelernt, der zu EWTO-Zeiten der Lehrer war von Philipp Bayer und der dann auch bei Wong Chung Leung in Hongkong war. Und das war wirklich ein Augenöffner. Ne? Und so viel Wing Chun, das war zu viel für mich. Ernsthaft, das war unglaublich gut.
Ich habe wenig Erfahrung mit Wing Chun, aber ich höre immer eine Menge. Und ich habe so das Gefühl, du kannst gern was dazu sagen, kannst auch gerne sagen, habe ich keine Ahnung von, dass die EWTO, also kommt mir so rüber wie eine kleine Sekte. Wenn ich besonders Videos vom Dr. Kernspecht sehe, der, wir hatten das Thema schon mal, wie gesagt, super Typ, der hat eine Menge getan, der hat Wing Chun hierhin und groß gemacht, Hut ab, aber wenn ich dann die Videos sehe, dieses Schubsen, wo er die Leute einfach nur wegschubst, kein einziges Kommentar lese ich unter dem Video, das irgendwie überhaupt einen Hauch von Kritik ähnelt. Also du hast wirklich dann mal einen, der sagt, bitte erklären oder was weiß ich. Es wird sofort von irgendwelchen Schülern, die irgendwie EWTO-Shirts anhaben, sofort irgendwie, also es ist ganz komisch, ich kann das nicht erklären, aber für mich kommt das immer so rüber wie so eine kleine Sekte, die er sich da aufgebaut hat. Ich will ihm, wie gesagt, ich will ihm jetzt nichts Böses, aber das ist meine Einsicht.
Also Eindruck. Ich weiß, was du meinst und das wird uns beim Innocento Kali ja teilweise auch vorgeworfen.
Echt?
Ja, dass man Guru Dan abschirmt. Dass ich
beim Kernspecht. Von wem abschirmt?
Von anderen Teilnehmern auf Seminaren. Das muss man dazu aber Folgendes sagen. Guru Dan, ich spreche jetzt mal für Guru Dan und komme gleich aber zu Kernspecht. Guru Dan ist jemand, der ist so lieb und so nett und der stellt sich da mit jedem hin, ob er den kennt oder nicht, und macht mit dem ein Foto. Dafür kommen auch Leute zu den Seminaren. Ist ja alles gut und schön. Aber er wird dann teilweise echt bedrängt. Und wir als Trainer haben dann tatsächlich auch die Aufgabe zu sagen, achtet mal darauf, dass keiner irgendwie ihn belästigt oder schubst oder sonst was. Man weiß nicht, was passiert, ehrlich nicht. Ja. Es gibt viele Neider. Und auch gerade bei so Videos, jeder, der ein Video ins Netz stellt, setzt sich Kritik aus. Und da muss man schon genau klarkommen. Und jetzt muss man dazu sagen, Kernspecht, der ist ja nun auch schon, weiß ich nicht, wie alt ist der, 75? Das, was der da macht, gefällt mir überhaupt nicht. Aber was du schon gerade sagtest, er hat viel für den Kampfsport insgesamt in Deutschland getan. Mhm. Das erkenne ich auch an. Ne? Dass er, ohne ihn würde keiner über Wing Chun reden wahrscheinlich. Ne? Ob das, was er da macht, noch Wing Chun ist? Nein, meiner Meinung nach nicht. Ne, es ist kein Wing Chun mehr. Das ist Kernspecht, Do oder wie auch immer du das nennen willst. Und natürlich hat er das mit einer sektenähnlichen Struktur gemacht. Er hat da so eine Art Schneeballsystem entdeckt und entwickelt und die Leute machen da mit. Beispielsweise die Holzpuppenform, die da unterrichtet wird, die lernst du in der EWTO wann? Ich glaube, nach 7, 8 Jahren kommst du frühestens mal an den ersten Satz von diesen 10 Sätzen dran.
Wirklich? Ne?
Ja, es ist so. Also damals war das so, wie das heute ist. Ich bin da, wie gesagt, schon Ewigkeiten raus. Aber ich habe in den 6 Jahren die Holzpuppe nicht gesehen. Na, also bei uns im Jeet Kune Do ist das so. Das ist im Grunde genommen von der Abfolge die gleiche Holzpuppenform. Da fängst du im ersten Jahr mit an. Das ist ja nur ein Trainingstool. Ne? Die machen ein Riesengeheimnis raus. Ne? Das ist ein Trainingstool, was du benutzt, wenn du keinen Trainingspartner hast.
Ja, klar.
Ne? Mehr ist das nicht. Und aber du kannst damit Geld verdienen. Und brauchst du 12 Schüler gerade dafür? Weiß ich nicht. Haben die Leute damals wirklich, 15 Jahre gebraucht, um ein System komplett zu beherrschen? Ich weiß es nicht. Ja? Ich weiß es nicht.
Ja, ich höre nur halt viel. Und ich bekomme auch mit, dass sich die, ich weiß nicht, ob die EWTO dahinter hängt, auf jeden Fall, dass Wing Chun auch immer noch an höchster Stelle bei der Polizei immer noch so im Soll steht, dass die sagen, ich kenne Leute, die haben wirklich super ausgearbeitete Manuskripte und Sachen vorgelegt und ihr System und es will da oben keiner, die verharren auf das WT. Es ist unglaublich. Also
ja,
schade du musst, zum einen Teil auch.
Also ich krieg's ja nun auch aus erster Hand hier teilweise mit. Also ja, einige Grundlagen, WTO, WT oder AFGI winkt schon, was ja hier in Nordrhein-Westfalen, wird noch in der Polizeiausbildung wohl mit unterrichtet als Eingrifftechniken, Festlegetechniken, was auch immer. Man könnte aber auch meinen, dass da nebenbei mittlerweile andere Sachen trainiert werden.
Also ich sage, auch da sage ich jetzt mal, das riecht nach Lobbyismus. Ne? Wir haben auch
absolut
Polizisten bei uns, die trainieren, auch welche, die in ihrer Ausbildung noch stecken und sagen, das, was da gelehrt wird, das hat keine Hand, keinen Fuß. Also ich bin kein Polizist. Ich kann es jetzt nur wiedergeben von den Leuten, die es mir oder uns mitteilen. Ja. Aber das muss keine Hand und keinen Fuß haben. Und ich habe schon mal gesagt, ich habe so in meinem Familien- und Freundeskreis 3 Polizisten. Mein Schwiegervater ist Polizist. Also, das ist nichts.
Also, ich hatte vor 4 Jahren und vor 5 Jahren jeweils 70 Auszubildende hier für Lehrgänge, habe ich mit denen gemacht. Trotzdem würde ich ja nie sagen, ich mache Law Enforcement, weil ich keine Ahnung habe. Ich bin kein Polizist. Ich habe da keine Ahnung von. Ja. Aber ich kann ihnen zeigen, wie man Sachen machen könnte. Ob das rechtens ist, ist eine andere Geschichte, das müssen die selbst bewerten. Aber das, was da gemacht wird, ist zumindest fragwürdig. Aber das ist ein langes Thema, da kann man lange drüber diskutieren. Die müssten vor allem mal Teamarbeit mehr trainieren. Ne? Weil sonst kommen so peinliche Videos zustande, der eine zieht oben am Körper, der andere zieht unten an der Beine und nichts passiert. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein langes Thema. Und wie weit da EWTO winkt schon noch drin ist, kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ne? Aber ich sag nur, ich habe damals feststellen müssen, dass Wing Chun, was ich 6 Jahre gelernt habe, war für die hohle Hand. Da habe ich Schmerzensgeld für kassiert. Ne? Also, da war
ja, ist übel. Traurig zum einen, ne?
Ja, ja, aber du, auf der anderen Seite weiß ich jetzt, was ich nicht machen möchte.
Ja.
Ne? Man muss es immer positiv sehen.
Das stimmt. Du hattest gerade erwähnt, im Januar gibt es ein Seminar bei dir. Macht ihr generell in euren Schulen auch Seminare, wo andere eingeladen werden, außer Außenstehende? Möchtest du gern irgendwie zukünftige Seminare schon mal hier loswerden oder hast du noch nichts?
Ganz konkret haben wir noch nicht. Also eine Riesenfreude ist natürlich immer mein Muay Thai-Trainer Ralf Kussler. Den hole ich natürlich regelmäßig. Jetzt haben wir da Eka Mono, also einen richtig coolen Typen aus Thailand. Der ist jetzt bei Ralf und in Dülmen und den will ich auf jeden Fall nächstes Jahr wiederholen. Wir hatten sonst immer mindestens einen Thai im Jahr hier. Daniel Lonero aus Los Angeles ist jedes Jahr hier bei uns. Kit Asenas von den Philippinen. Ich hoffe jetzt mit Corona ist alles langsam wieder so, dass wir wieder reisen können. Dann Jared Wihongi aus Salt Lake City, einer der besten wahrscheinlich Polizei- und Militärausbilder weltweit. Der ist eigentlich immer hier. Aber wie gesagt, konkret haben wir jetzt noch nichts geplant, weil wir selbst, ja auch der Lars Helms und ich, halt die Trainerausbildung auch anbieten. Und da ich bin auch Familienpapa, das ist dann alles nicht so einfach, alles unter einen Hut zu bringen. Ne? Und aber das Jahr wird voll langsam wieder. Ne? Es wird voll.
Wenn Leute spannend. So ein bisschen auf dem Laufenden bleiben, sein wollen, was deine Aktivitäten oder die vom Ruhrgym in Mülheim angeht, wie kann man dich am besten erreichen? Wie kann man dir folgen? Instagram, Facebook?
Genau, Instagram, Facebook, also unter Ruhr-Gym sind wir auf jeden Fall da, meine ich. Oder als Thorsten Klangwart sind wir da. Facebook sind wir auch zu finden, auch als Martial Arts Akademie Mülheim. Den Namen habe ich aber so langsam ausschleifen lassen, weil ich es satt bin, ganz ehrlich. Ich kriege jeden Tag Anrufe und wo Leute Probetraining MMA machen wollen und ich immer sagen muss, wir machen kein MMA.
Ja.
Und, ne, und deswegen haben wir echt dann gesagt, ey, fürchterlich, oder?
Also wir heißen ja Hyena Style Martial Arts.
Okay.
Und ich bekomme auch so viele Anrufe von irgendwelchen Vätern, die für ihre Kinder anrufen und sagen, hier, mein Sohn will boxen und kicken und ich sage, ja, was denn genau? Ja, was macht ihr denn?
Ja.
Also,
damit disqualifizieren die sich schon. Nee, damit disqualifizieren die sich
ja,
schon.
Ja, im nee. Prinzip schon, ja.
Die haben meine Nummer gefunden.
Was anderes vor.
Ja, die haben dann meine Nummer gefunden im Netz, aber wissen nicht, was ich anbiete. Das weißt du, das denke ich mir, was soll
das? Du, das Allerbeste war, ich hatte, das ist jetzt gar nicht so lange her, da hat mich jemand angerufen und sagte, er würde gerne mal seinen Sohn vorbeischicken. Und okay. Dann frage ich ja aufgrund des Alters, wie alt ist er? Ja, der ist 15. Ja, ich sage, okay, was will er denn machen? Ja, was macht ihr denn? Ich sage, du hast doch meine Nummer, du musst doch wissen, wen du da jetzt anrufst. Ja, ich weiß nicht, hier aus dem Internet, aber was macht ihr denn? Ja, dann habe ich ihm das erklärt. Ja. Dann sagt er, ja, genau das will er. Ich sage, will er das wirklich oder will der Papa das? Ja, ihr haut doch bestimmt auch. Ich sage, direkt schon so Sachen, wo du von vornherein aussortierst und weißt, alles klar.
Nee, da mache ich nicht. Will ich nicht, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ne, das kostet nur Zeit und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Also wenn die Leute noch nicht mal sich die Mühe machen, die Internetseite zu lesen, da habe ich keine Lust mehr zu.
Ich auch nicht.
Und die können sich nicht mal mit Namen vorstellen.
Nee, und die können sich auch noch nicht mal verabschieden. Die legen ja dann einfach auch das. Auf.
Ja, genau.
Ansonsten, kleiner Tipp, ihr könnt mir auch auf Ruf der Hyäne auf Instagram folgen und alle, die ich abonniert habe, waren schon in dieser Folge oder sind in der Pipeline für die nächsten Folgen. Deswegen als kleinen Lifehack, geht mal auch auf meine Seite, da findet ihr auch die Seite vom Thorsten Klangwart und dann klickt ihr einfach auf Abonnieren oder Folgen, ich weiß gar nicht, wie das bei Instagram läuft und seid dann immer auf dem Laufenden. Thorsten, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit gefunden hast. Ich sehe gerade, du sitzt vor dem Bücherregal und während du so gerade geredet hast, habe ich mal so ein bisschen nach hinten geguckt.
Ja.
Sind Bücher wie Kempo, Thai-Boxen.
Alles querbeet. Hier sind richtige Schätze. Ich glaube.
Kunst der Selbstverteidigung.
Alles Mögliche.
Schön.
Ja. Ja, ist mein Büro. Ich bin gerade hier im Gym in meinem Büro und draußen läuft Training. Ich muss jetzt auch gleich auf die Matte.
Ja, siehste. Perfekt. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
Ich danke dir recht herzlich. Super
lieb. Ich danke alle Leute, die zugehört, eingeschaltet haben. Bewertet uns auf iTunes, folgt uns, lasst ein Like da, teilt die Scheiße. Ihr kennt die ganzen Sprüche. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann und wo ihr uns hört. Bleibt gesund und vor allem bleibt sicher. Bis nächstes Mal. Ciao.
Ciao.